Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich, mein Lieber.
Thema heute, der 27.825. Geburtstag von Gaius Julius Caesar. Wie vielte Geburtstag ist das denn begegnet?
Ja, das ist in der Tat so. Der Mann ist geboren worden am 13. Juli des Jahres 100 vor Christus.
2100, also 21. Geburtstag sozusagen.
2120 Jahre ist der Mann alt, wenn wir uns darauf einigen, dass Jesus tatsächlich im Jahre Null geboren wurde.
Das wäre ja, das ist ja mathematisch schon mal unmöglich, aber da wollen wir jetzt nicht die Nerds triggern.
Nein.
Wissen wir, dass Caesar da geboren wurde, also 100 Jahre vor Jesus Christus? Weil wir wissen ja praktisch über Jesus Christus, mutmaßen wir ja nur. Wir wissen überhaupt nicht, ob der überhaupt jemals existiert hat. Bei Caesar wissen wir das. Warum wissen wir das bei Caesar und bei Jesus nicht?
Ja, das ist in der Tat ein bisschen kompliziert, weil wir haben so die Idee im Kopf, das haben wir in der Schule gelernt oder studiert, die römische Geschichte ist eigentlich relativ klar.
Ja.
Das beginnt mit Romulus und Remus oder wie immer du willst, jedenfalls auf den sieben Hügeln, und da wurde dann ein kleines Dorf gebaut, dann wurde daraus eine Stadt und das wurde dann das große Imperium. Und wenn man sich das so durchliest und wenn man also die entsprechende Literatur sich anguckt, dann denkt man, boah, das ist ja echt ein Hammer. Also das hört sich gut an, das liest sich gut, das ist bestimmt auch so gewesen.
Ja.
Davon gehen wir aus. Aber
sehr elegante Erzählung, ja.
Ja, genau. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir sind im Grunde genommen darauf angewiesen, Leuten zu vertrauen, die uns das auch schon mal aufgeschrieben haben. Mhm. Das heißt, wir haben aus der römischen Geschichte ganz wenig Originalquellen. Das heißt, wenige Schriften oder Steine oder irgendwelche Reste in irgendwelchen Mauerwerken, auf Denkmälern, wie auch immer, sind uns erhalten. Und wir müssen sozusagen das glauben, was wir in der Sekundärliteratur schon finden. Mhm. Und da habe ich jetzt mal einfach rausgesucht, es gibt so drei große Geschichtsschreiber der römischen Geschichte, die wir auch alle schon in der Schule kennengelernt haben. Der eine ist Livius. Mhm. Livius hat geschrieben das Buch Ab Urbe Condita, also seit der Gründung der Stadt Rom, also die Geschichte der Stadt seit ihrer Gründung, also ungefähr 753 vor Christus. So, und wenn man jetzt dessen Werk sich durchliest, dann finden wir dort ganz viele Hinweise und Schilderungen, die nehmen wir jetzt mal für bare Münze, weil wir davon ausgehen, dass zu der Zeit, als er das geschrieben hat, also vor Christus noch, er Quellen hatte. Mhm. Und möglicherweise auch Augenzeugen, wenn es jetzt nicht gerade ganz so weit zurückliegt, hatte, die er befragen konnte. Das heißt, der macht in seiner Gesamtdarstellung einen seriösen Eindruck. Also sagt man sich, okay, wenn der darüber schreibt, ich nehme jetzt mal ein willkürliches Beispiel, dass es um 300 vor Christus die sogenannte Magistratsverfassung gegeben hat, mhm, und auch schildert, wie sie funktioniert hat, dann sagen wir, ja, es ist so gewesen, obwohl wir keinen, ich sag mal, Ausdruck dieser Verfassung in irgendeinem Computer finden können.
Ja.
Das ist also eine wackelige Angelegenheit mit dem merkwürdigen Ergebnis oder mit der merkwürdigen Konsequenz, dass wenn irgendjemand etwas findet an Originalen, dass, mhm, man dann möglicherweise sagen muss, oh, da haben wir was falsch gemacht.
Das heißt, Geschichte Roms muss so völlig neu geschrieben werden.
Naja, völlig neu nicht, aber jedenfalls in Teilen. Der zweite, der uns bei sowas immer einfällt, ist Sallust mit seinen Historiae, also es ist ein großes Gesamtwerk über die Geschichte, und schließlich Tacitus, der hat nach Christus gelebt und der hat zwei Werke uns hinterlassen. Das eine heißt Agricola, also der Bauer, mhm, und Agricola ist in diesem Falle gemeint sein Schwiegervater Gnaeus Julius Agricola, und er beschreibt den Lebensalltag der Bauern und überliefert uns dadurch Hinweise, wovon die Menschen damals gelebt haben, was sie angebaut haben, in welcher Art und Weise sie das gemacht haben und wie weit sozusagen die Produktivität der damaligen Landwirtschaft war. Und das zweite ist Germania, auch aus der Feder von Tacitus. Der beschreibt also die Begegnung der Römer mit den frühen Germanen, also die sozusagen noch bis zu seiner Lebzeit, also sagen wir einfach mal rund 100 nach Christus, also ungefähr 200 Jahre nach der Geburt von Caesar, sozusagen überliefert sind. So. Diese Leute, die ich jetzt gerade genannt habe und noch ein paar andere, die haben uns sozusagen überliefert, was sie aus der römischen Geschichte überliefernswert finden. Und jetzt ist die Frage, warum ist das denn so für bei uns? Und da müssen wir einfach sagen, es hat in Rom sehr oft gebrannt.
Ja.
Das liegt daran, dass damals natürlich in Holzhäusern gebaut wurde und dass die Straßen sehr eng waren, dass also die Häuser sehr eng aneinander standen. Und wenn es dann mal gebrannt hat, dann muss man einfach sagen, ist sozusagen erstmal Land unter gewesen, weil so schnell konnte man gar nicht löschen, wie dieses trockene Holz anfing am Lodern. Und damit war dann oft eben schwierig, da noch was zu retten. Und deswegen ist einfach unser Wissen über diese Zeit, und da gehört eben Cäsar auch zu, ich sag mal, basiert so ein bisschen auch auf Hörensagen.
Aber um bei dem Jesus-Vergleich zu bleiben, bestehen denn Zweifel an Cäsars Existenz oder bestehen nur Zweifel an Cäsars Biografie?
Nein, es bestehen überhaupt keine Zweifel. Solange nicht irgendwas Gegenteiliges gefunden wird, sagen wir so, wie es ist, so ist es. Da wird auch nicht lange rumgedeutet. Wir wissen, wann er umgebracht wurde, in den Iden des März. Das weiß auch jeder, im Jahr 44. Also er hat 56 Jahre auf dieser Erde gelebt und wir wissen auch ungefähr, wo er gewesen ist, also was er gemacht hat. Das wissen wir aber eben alles aus den Erzählungen, die wir sozusagen aus zweiter Hand haben. Und wenn jetzt irgendwann ein Text, ein antiker Text auftauchen würde, der sagt, Cäsar hat eigentlich gar nicht in Rom, sondern in Karthago gelebt, dann wäre die Sache schwierig. Da müsste man sich überlegen, wo kommt dieser Text her und so weiter. Also das ist dann einfach eine komplizierte, wird nicht passieren. Aber insofern so. Und bei Jesus ist es ein bisschen anders noch. Da sagen wir, okay, wir haben die Evangelien, da wird über ihn geschrieben. Wir glauben daran, dass das in Teilen jedenfalls im Prinzip auch ein Geschichtsbuch ist. Also, dass das, was dort steht, auch der Tatsache entspricht oder den Tatsachen entspricht. Man kann so ein bisschen vergleichen, wenn man diese vier Evangelien nimmt, wer sagt was und wo gibt es wirklich Übereinstimmungen. Und das ist das eine. Und das zweite ist, bei Jesus im Gegensatz zu Cäsar muss man glauben.
Ja.
Also, dass jemand aus einem Becher Wasser Wein macht, das würde mir zwar sehr sympathisch sein, aber ich würde das eher ins Reich der Fabel verweisen. Währenddessen bei Cäsar, wenn er mit seinen kompletten und schwer bewaffneten Truppen am Rubikon, einem kleinen Fluss im Norden Roms steht und den überschreitet und damit ein Prinzip verletzt, nämlich, dass wer den Rubikon bewaffnet überschreitet, erklärt Rom automatisch den Krieg.
Ah. Daher kommt, okay, jetzt ist der Rubikon überschritten, jetzt bist du
genau,
zu weit gegangen.
Jetzt bist du zu weit gegangen und das ist sozusagen das. Gemacht. Ja, das ist erwiesen und das stimmt. Also da muss man nicht lange drüber nachdenken. Wie gesagt, alles unter der Einschränkung, dass wir eben relativ wenig Primärquellen haben und deswegen viele Dinge, die wir über die römische Geschichte, im Übrigen auch über die griechische Antike sagen, eben sozusagen aus zweiter Hand kommt oder weil wir großartige Werke haben von Hesiod oder Herodot oder irgendwelchen großen antiken Schriftstellern, deren, ich sag mal, Ergüsse jedenfalls in Teilen noch erhalten sind.
Kommen wir zur alles bewegenden Frage. Was hat Cäsar je für uns getan?
er war gar nicht so, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er so ein großer Bauherr und so ein großer...
Ja, das war auch ein abgewandeltes Filmzitat aus dem Leben.
Er war keiner, der sozusagen die Kultur großartig vorangemacht hat. Er war ein relativ guter Schriftsteller, wie man sich unschwer denken kann.
Ja, Lateinunterricht, De Bello Gallico damals. Ja.
Wenn man in seiner Schule leider Gottes diesen De Bello Gallico hat durchkauen dürfen. Er war zielstrebig darauf aus, dann letzten Endes auch die Macht in Rom zu erobern. Und das liegt unter anderem daran, dass er in eine Zeit hineingeboren wurde, in der in Rom dann doch relativ viele Konflikte herrschten. Es war die Zeit, in der Sulla, man kann fast sagen Diktator in Rom, das Wort schwang. Sein Onkel Gaius Marius musste fliehen. Der war ein berühmter Feldherr, der hatte die Kimbern und Teutonen geschlagen, also germanische Völker, die jenseits der Alpen den Römern Schwierigkeiten gemacht haben. Und der Marius hat sich einen großen Namen dadurch eben erworben, dass er diese Kimbern und Teutonen, die für die Römer nach fast schon Barbaren waren. Also insofern war das ein berühmter Mann, der war mehrfach Konsul und er führte eine Heeresreform durch, er stellte also eine Berufsarmee auf einmal auf und er war in Rom ein absoluter Held und eben sein Neffe ist Cäsar und insofern kommt Cäsar durch Zugucken alleine schon, durch Erkenntnisse aus der eigenen Familiengeschichte, ist das immer in die in den Bann dieses Onkels. Und wenn man jetzt mal das Wort Parteien außen vor lässt, aber doch so hinten im Kopf hat, es gibt so zwei größere Gruppierungen in Rom. Das eine sind die Optimaten, das andere sind die Popularen. Also die Optimaten, das kann man so ungefähr sagen, alles in Anführungsstrichen, ist eine Partei der Konservativen, der Adligen, die befürworten die Herrschaft des Senates. Mhm. Und die Popularen, da würde man dann sagen, das sind jetzt vielleicht die Linken, aber auch das alles in Anführungsstrichen, weil das natürlich nicht wirklich passt, die legen das politische Schwergewicht auf die Entscheidung der Volksversammlung, also dort, wo eben alle wahlberechtigten Bürger, nicht Bürgerinnen, sondern nur Bürger, ihre Stimme abgeben konnten. Die Entscheidungen sollten sozusagen dort fallen. Und der Sulla ist ein Optimat und Marius ein Popular. Und insofern wird Caesar eben auch ein Popular. Und während er sozusagen ein heranwachsender Mann ist, ein junger Mann ist, kriegt er mit, wie sein Onkel zum Staatsfeind erklärt wird. Der muss nach Nordafrika fliehen. Caesar, der sozusagen qua Familie zu den Popularen gehört, also in Opposition zum Diktator Sulla gerät, muss sozusagen mitfliehen, muss Rom verlassen. Und das Ganze signalisiert, man befindet sich in einer sehr extrem, sage ich mal, komplizierten innenpolitischen Lage, in der Caesar groß wird. Ja. Und er schlägt dann, also er kommt aus einer Familie, die gar nicht so unbedingt, also die julische Familie ist natürlich schon auch bekannt in Rom, sie gehört zu den größeren Familien, aber sie ist jetzt keine hochnoble, reiche Familie, die sozusagen von sich aus schon per se, wie soll ich sagen, also den Anspruch darauf hat, Konsuln zu stellen und eben berühmt zu sein. Mhm. Und er beginnt als Teil dieser Familie eine ganz normale, ich sag mal, Laufbahn in Rom. Der durchgeht verschiedene Ämter. Er wird unter anderem Pontifex Maximus. Das finde ich immer sehr schön, weil der Papst ja auch Pontifex Maximus sagen, heißt. Ja. Und das ist der Beherrscher und Hüter der Rituale gewesen, der kultischen Rituale. Okay. Und insofern
Zeremonienmeister, ne?
Ja, das, also oder, nee, aber
Protokoll, Protokollchef.
Nein, nein, so nimmt man, oder? Ja, gut, aber er ist es ist ja Heidentum. Also das heißt, es ist nichts, hat nichts Christliches. Jesus gibt's noch nicht.
Ja.
Und insofern ist es ganz witzig, finde ich jedenfalls, dass der Heilige Vater in Rom eben auch Pontifex Maximus heißt, der sozusagen der Hüter der Rituale und der Kulte und der eigentlich nicht christlichen und nicht monotheistischen Verhaltensweisen. Aber
so wahrscheinlich einfach im christlichen Sinne ein wenig umgedeutet worden. Der Pontifex Maximus ist jetzt halt dazu da, eben diese Rituale unterjocht zu halten.
Oder ja, so. Ja, klar, klar. Also genau. Also jedenfalls, er macht sich im Grunde genommen über Rom hinaus, im ganzen Imperium hinaus, einen Namen eben mit den Gallischen Kriegen. Die beginnen in den 50er Jahren vor Christus und dauern 4, 5, 6, 7, 8 Jahre. Das geht immer so hin und her. Er hat einen Gegenspieler, der heißt Vercingetorix. Den hat vielleicht auch schon mal jemand in seinem Schulunterricht gehört.
Alesia? Welches Alesia?
Genau, also den er sehr bewundert, weil er ein ganz tapferer und großartiger Feldherr ist, und er schreibt also über diesen Krieg, De Bello Gallico, ein Buch. Das ist eben literarisch sehr wertvoll, und es gibt jetzt neuere Erkenntnisse darüber, sozusagen, warum er das geschrieben hat. Das ist einerseits tatsächlich, um zu erzählen, was dort ist, andererseits, um den Lesern klarzumachen, was für ein toller Hecht Historiker und Schriftsteller er doch ist, und drittens, um dem Leser auch klarzumachen, dass dort jemand einen Krieg geführt hat, der bereit ist und fähig ist für höhere Ämter, also für das Amt des Konsuls in Rom. Und er beginnt seinen De Bello Gallico mit dem berühmt-berüchtigten Satz: Gallia est omnes divisa in partes tres.
Quarum unam in colant belgae, und da hört es dann auf bei
genau,
mir. Ja.
Genau. Also er seziert sozusagen das Land, das er da erobert, also Gallien. Die Gallier, das sind heute Franzosen, der gallische Hahn als Symbol der französischen Nation, also die Gallier, die werden auf der einen Seite von den Belgiern, auf der anderen Seite von Aquitanien und dem Pazifik natürlich und dem Wasser und auf der anderen und der östlichen Seite von einem großen Teil des Rheines begrenzt. Mhm. So, und damit kann man jetzt sagen, das hat er sich irgendwie ausgedacht, fand er witzig, wie auch immer. er hat damit etwas gelegt, was über viele, viele Jahrhunderte dem späteren Frankreich so eine Art politische Ideologie immer mal wieder war, nämlich den Rhein als französische Ostgrenze zu fordern. Ah. Napoleon hat das gemacht, ja, und hat die linksrheinischen Gebiete, die deutsch besetzt oder deutsch besiedelt waren, okkupiert und hat dann, mein Lieblingswort kommt jetzt, mit dem Reichsdeputationshauptschluss 1806
dafür gesorgt.
Ja, warte mal, das, okay, dafür gesorgt, dass die Ländereien, die er enteignet hat, die aber eigentlich zum Beispiel Preußen gehörten, auf der anderen Seite des Rheines auf Kosten der katholischen Kirche sozusagen entschädigt werden. So, und damit war die der Reichtum der katholischen Kirche im westlich des Rheines arg beschnitten. Mhm. Die Preußen bekamen das, was dann preußische Besitzungen hier im Rheinland gewesen sind, sozusagen als Entschädigung dazu. Und es gab dann ein Konkordat oder einen Vertrag mit dem Papst oder eine Abmachung mit der katholischen Kirche. Und da werden Gelder verabredet, sozusagen, die also Ausgleichszahlungen sind. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, zahlen wir da heute noch dran. Jedenfalls, also um also da nochmal wieder auf Caesar zurückzukommen, diese Idee springt sozusagen sofort ins Auge, dass er A, eine Unterscheidung macht zwischen Aquitanien und Belgien, also den beiden Teilen sozusagen, und eben versucht herauszufinden, wo ist eigentlich die Begrenzung dieses Galliens. Und da wird dann also der Rhein herangezogen. Und wie gesagt, das ist eine langfristige Beschreibung oder Definition, was eben auch dann später die französische Nation und die deutsche Nation oft gegeneinander ins Feld geführt hat, zuletzt bei der großen Rheinkrise 1840-45. So. Gut, also wir haben ihn sozusagen als Urheber von diesem Buch De Bello Gallico, mhm, und er beschreibt diesen Krieg, der bis 51 vor Christus geht, und am Ende wird Gallien in zwei Provinzen aufgeteilt, und zwar mit dem Blick von Rom ist das Gallia Cisalpina, also diesseits der Alpen, das bedeutet Oberitalien und Istrien, das ist heute Kroatien, Teile der Küste gegenüber sozusagen, werden eingeteilt in dieses Gallia Cisalpina, und dann gibt es die Gallia Narbonensis, also das ist die Provence, die Languedoc, und das wurde später umbenannt in Gallia Transalpina, also das, mhm, was hinter den Alpen liegt. So, und damit ist sozusagen klar, dass in diesen hinter den Alpen liegenden Gallien die Belgier, die Aquitanier und die Kelten, also die Kelten sind der Ursprung der Gallier, leben und dort auch unterschiedlich werden. Und das war im Grunde genommen eine relativ weitblickende Geschichte. Und damit macht sich Caesar einen Ruf. Und jetzt beginnt sozusagen die Idee, dass er eben auch in Rom dann letztendlich die Macht übernimmt. Und jetzt fangen viele Dinge an, also teilweise jedenfalls auch seinen Mythos ausmachen. Aha. Und die einfach
statt sich einfach auszuruhen, ne, und sich in dem Ruhm zu sonnen und zu sagen, ich habe Kohle genug, ich lehne mich jetzt zurück, komische Menschen.
Ja, und was man eben auch machen kann, ist sich überlegen, warum sind wir eigentlich so wild auf Caesar? Also was ist eigentlich das Tolle daran, dass wir Caesar immer so sofort im Kopf haben? So, das liegt natürlich an so ein paar Sachen, die sozusagen auf ihn zurückgehen. Also Caesar ist der Ursprung des Namens Kaiser und Zar und sowas. Also da lebt das sozusagen fort. Dann hat er, als sozusagen es um die letzte Entscheidung, um die Machtfrage in Rom ging, etwas getan, was heute sozusagen als geflügeltes Wort immer noch herumgeht. Er hat den Rubikon überschritten. Das ist ein kleiner Fluss. Und der römische Senat hatte irgendwann festgelegt, also wer den Rubikon, den Grenzfluss sozusagen zwischen Italien und Gallien, Cisalpina, also wer diesen Grenzfluss überschreitet mit Waffen, also mit einer Legion, mit bewaffneten Soldaten oder Kämpfern, der erklärt automatisch der Stadt Rom den Krieg, also dem Imperium Romanum. Das war die größte Macht der damaligen Zeit. Und wenn jemand mit seinen 5, 6, 7.000 Soldaten den Rubikon überschreitet, dann hat er sich auf der gleichen, im gleichen Moment mit dem gesamten römischen Imperium angelegt. Mhm. Also wenn man heute sagt, du hast jetzt den Rubikon überschritten, dann meint das, du hast etwas getan, was mit Konsequenz verbunden ist, und zwar zu deinem Nachteil. Dieses tut der Mann am 10. Januar 49 vor Christus.
Wo kommt er da gerade her? Er kommt zurück aus, ist er auf dem Rückweg aus Gallien oder?
Genau, er ist Prokonsul in Gallien gewesen. Mhm. Also im Grunde genommen ist ein Prokonsul ein Statthalter, aber mit großen Machtbefugnissen. Ja. Also er vertritt Rom sozusagen in den vielen Provinzen. Und man muss sich wirklich nochmal kurz vor Augen halten, also die römischen Provinzen, die gehen vom Zipfel Spaniens bis hoch, dann später auch sogar noch nach England, bis zum, sage ich mal, Rhein, rechtsrheinisch, also auf der Seite Richtung Osten des Rheines, saßen die Germanen, und das nannten die Römer Germania Magna, und dort saßen die in ihren Augen Barbaren, mhm. die übrigens nur auch so ein kleines, nach dem Motto, ich weiß noch was, die hießen nicht deshalb Barbaren, weil sie so schreckliche Umgangsformen hatten.
Ja, weil die die Sprache nicht kapiert haben und es geklungen
hat
wie Barbar.
Genau, da haben sie immer so Rhabarber sozusagen. Da kam dann irgendwann Barbaren raus. Du wusstest das ja jetzt auch, sehe ich gerade.
Ja, manches unnütze Wissen ist irgendwo in den Wirren meines Gehirns doch.
Ja, aber gut. Abrufbar. Also, im Januar 49 kommt sozusagen es zum Schwure, und er legt es also drauf an, geht also von, kann man sich ja bildlich vorstellen, klettert über die Alpen, kommt irgendwann an die Grenze, steht vorm Rubikon, und dann gibt es natürlich Sendboten, die also hin und her gehen und die also sozusagen den Römern in Rom auch sagen, da steht der Cäsar vor der Tür sozusagen vorm Rubikon. Und
ja, Blitzkrieg gab es damals noch nicht, ne, weil die waren
das
viel
ging
zu langsam.
Nicht so gut, das stimmt, ja, genau. Und Er schreitet darüber und entfacht eben genau das und ist dann in einem wilden Marsch Richtung Rom, übernimmt dort die Macht und ist für 5 Jahre so etwas wie ein Diktator. Er verzichtet darauf, sich selber zum Kaiser auszurufen, aber er hat im Grunde genommen durch Spitzelsysteme, durch polizeistaatliche, ja, wie soll ich sagen, Maßnahmen. Genau, das Ganze unter Kontrolle, und dadurch, dass er das so macht und dass er diese Kontrolle eben hat, kann man sich ja leicht vorstellen, gibt es natürlich sofort Widerstand, und es gibt sofort Leute, die das schlecht finden und die also gegen ihn opponieren, und das kann er eine ganze Zeit lang unterdrücken, bis eben irgendwann in den Iden des März 44, also 5 Jahre später, ihm das ereilt, was wir alle kennen.
Auch du, Brutus.
Ja, da kommen wir gleich dazu. Jedenfalls, er wird gemeuchelt, und damit ist das Leben Cäsars beendet, aber seine Wirkung natürlich noch lange nicht.
Du sagst es einfach so tendenziell beiläufig, ne? Und 49 im Januar hat er dann die eine oder andere Legion genommen, hat dann den Rubikon überschritten und dann die Macht in Rom übernommen. Das muss doch dann aber auch einen Krieg ausgelöst haben, oder war Cäsar einfach so schlagkräftig, dass Rom, wer war damals dann der Chef da, egal, dass Rom gesagt hat, oh, da kommt Cäsar, nee, wir übergeben uns kampflos. Das muss doch Krieg gegeben haben.
Ja, also es gibt Bürgerkriege. Also wir haben Bürgerkriege in Rom, und du musst dir so vorstellen, also dass ganz viel Macht in den Provinzen war, weil dort brauchte man Heere und Soldaten, um Aufstände oder Unregelmäßigkeiten der Einheimischen zu unterdrücken oder im Griff zu behalten. Rom selber war nicht so besonders bewaffnet, weil man so die Idee hatte, dass die Konsuln und die Prokonsuln ja natürlich für Rom gearbeitet haben, also für das große Ganze, und dass einer auf die Idee kommt, Rom zu erobern geradezu, das ist ehrlich gesagt nicht so richtig in deren Vorstellungskraft gewesen.
Na, aber ist ja auch so ein bisschen haben wir das hier in der Bundesrepublik doch auch, oder zumindest in der Bundesrepublik Westgrab. Letztendlich hast du rundherum Pufferstaaten, ja, wo du sagst, ja, soll der Russe doch kommen, der muss erstmal durch die Ukraine und durch Polen durch.
Ja, gut, aber nein, das führt jetzt zu weit. Das ist die innere Struktur des römischen Imperiums. Das wird hinterher bei Augustus, also seinem Nachfolger sozusagen, komplett neu geordnet, weil genau dann irgendwann das Problem war, dass die Macht sozusagen von außen auf Rom zukommen konnte.
Ja.
Und der Augustus hat dann gesagt, also passt auf, Leute, der Senat, der verwaltet alle, also das römische Parlament sozusagen, der verwaltet alle Provinzen, in denen es keine Truppen gibt.
Mhm.
Und ich als Augustus, Herrscher der Reusen und König von allem, übernehme die Provinzen, in denen die Truppen stehen. Und wenn hier jetzt einer aufmuckt, dann kann ich und meinen Truppen aus den Provinzen kommen und euch hier den Allerwertesten aufreißen. Hm. Das ist aber viel später, das ist nicht zu Cäsars Zeiten. Cäsar hat sozusagen einen Gegenspieler, das ist Pompeius in Rom. Und dieser Pompeius sagt sich dann, okay, da kommt jetzt einer wirklich zu allem entschlossen. Und ich habe nicht genug Truppen, um ihn zu verteidigen, also räume ich Rom und verhindere dann sozusagen, dass die Stadt in einem wilden Gemetzel untergeht. Und das nutzt Cäsar einfach schlicht aus und etabliert für die nächsten 5 Jahre eine, ich sag mal einfach, Diktatur.
Ja.
So, jetzt kommt dieser berühmte, also ich habe ja eben gesagt, es gibt viel Widerstand gegen ihn, es gibt unter anderem Widerstand, nicht nur, aber auch Widerstand gegen ihn. Und da ist jetzt die Frage, wie ist das dann dazu gekommen, dass er dann letzten Endes in den Iden des März 44 ermordet wurde? Und da kennen wir alle von Shakespeare, auch du, mein Sohn Brutus. Mhm. Brutus war ein Adoptivsohn von Cäsar, der beim Mord an ihm tatsächlich dabei war. Das ist unstrittig. Mhm. Aber es ist nicht Brutus alleine gewesen, der ihm sozusagen hinterrücks irgendein Messer in den Bauch gerammt hat, sondern es waren ganz viele Senatoren dabei, die um ihn herum standen und jeder hat zugestochen. Und damit konnte man hinterher nicht mehr identifizieren, wer eigentlich der tatsächliche Mörder war.
Ja.
Und damit ist sozusagen hat sich jeder der Mörder gegenseitig gedeckt. Also jeder war ein Mörder, aber dadurch, dass sie es alle waren, konnte keiner sozusagen herausgepickt werden.
Ja, das ist wie heute, wenn die ganze Geschäftsleitung geschlossen in Puff geht. Ne?
Ja, es hat trotzdem den Versuch gegeben, den Mörder oder die Mörder Cäsars zu finden, weil natürlich die römischen Leute waren aufgeregt und haben gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und daraus entwickelte sich dann tatsächlich ein langjähriger Kampf und Krieg. Wir haben über Kleopatra schon mal geredet, die spielte eine große Rolle. Wir haben über Mark Anton und Octavius geredet und wir haben also dann irgendwann festgestellt, dass am Ende dieser nachcäsarischen bürgerkriegsähnlichen Zustände, in denen es tatsächlich A, um die Macht in Rom ging und B, herauszufinden, wer denn eigentlich Cäsar wirklich umgebracht hat, sich letzten Endes jener Mensch durchgesetzt hat, der den schönen Namen Augustus trägt. Und Augustus hat die Römische Republik beendet und ein Kaisertum etabliert. Das heißt, Cäsars Wirken, und das macht eben auch seine Bedeutung aus, Cäsars Wirken steht am Ende der Römischen Republik und am Beginn der römischen Kaiserzeit. Und damit sozusagen verändert sich das Imperium Romanum natürlich gewaltig. Es ist in unseren Augen etwas völlig anderes auf einmal geworden. Und das darf man wirklich nicht bewerten. Wir können jetzt nicht sagen, die Römische Republik ist was ganz Tolles gewesen und die Kaiserzeit ist was ganz Schreckliches, weil wir Republik sind und die Monarchie irgendwie abgeschafft haben. Das ist nicht das richtige Kriterium. Es ist einfach eine Zeitenwende.
Ja.
Und die Blüte des Römischen Imperiums in der Kaiserzeit, die beginnt eigentlich erst, weil die größte Ausdehnung des Römischen Reiches ist ungefähr 110, 120 nach Christus, zu Zeiten von Kaiser Trajan.
Aha.
Und das ist ein ganz berühmter und wichtiger römischer Kaiser, der also noch weitere Provinzen dazu gewonnen hat und dann letzten Endes damit sozusagen den Punkt markiert hat, wo das Ganze als größte Ausdehnung, die größte Ausdehnung hatte und dann sukzessive peu à peu wieder zurückschrumpfte auf dann letzten Endes 2 Reiche, weströmisch, oströmisch, wovon das weströmische ungefähr kurz vor 500 nach Christus beendet wurde durch die Germanen und das Oströmische Reich formal 1453 mit der Eroberung Konstantinopels durch die Muslime, aber vorher schon letzten Endes nur noch als,
ich sag mal, Schatten seiner selbst.
Als Stadt, als große christliche Metropole inmitten des Islam existiert hat.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 13.7., den Geburtstag Cäsars, allerdings 2020, also den 2100. Geburtstag Cäsars, denn da läuft die passende Ausgabe 1 Stunde History auf DLF Nova.